Hallo und herzlich willkommen zu dieser DEP-Spezialfolge von Play at Work. Der Deutsche Entwicklerpreis ist einer der wichtigsten Auszeichnungen für herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen Ländern. Mein Name ist Tristan Hanschel und ich bin Game- und Level-Designer aus Köln. Und ich hatte die Gelegenheit, mit einigen der PreisträgerInnen des Jahres 2021 über ihre Spiele zu reden. In dieser Folge habe ich mit Sophia Dondera gesprochen. Sophia ist Lead-Game-Designerin bei Studio Fizzbin. Und die haben nicht nur den Award für bestes Studio gewonnen, sondern auch bester Sound für ihren Puzzle-Plattformer Minute of Islands. Hallo Sophia, wie geht's dir?
Hallo, gut, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön. Wir sprechen heute über Studio Fizzbin. Das ist vielen ja wahrscheinlich schon bekannt durch preisgekrönte Point-and-Click-Adventures wie The Inner World oder jetzt neuerdings Say No More oder Minute of Islands, wo es heute auch drum gehen soll. Aber für alle, die nicht genau wissen, was ihr für ein Studio seid, was seid ihr für ein Studio und was macht ihr für Spiele?
Wir sind ein Studio, das in Ludwigsburg und Berlin sitzt und wir haben bis zu Say No More eigentlich immer 2D-Spiele gemacht und aber jetzt nicht mehr ausschließlich. Und wir machen vor allem Spiele, die einen sehr, sehr starken Fokus auf die Narration haben und die sehr, was heißt nicht, also nicht kinderfreundlich in dem Sinne, aber jetzt keine Shooter, so, sondern genau, es geht immer sehr viel um die Geschichte und versuchen da auch irgendwie ein bisschen Werte zu vermitteln und ja.
Wie lange gibt es das Studio jetzt schon und seit wann bist du mit dabei?
Ich bin dabei seit 2016 und das Studio, lass mich nicht lügen, gibt es seit 2011, also im Mai dann 11 Jahre.
Wie viele Mitarbeiter gibt es da gerade? Seid ihr da viel gewachsen oder seid ihr immer noch eine ganz kleine Indie-Schmiede?
Es ist so ein bisschen geschwankt. Zwischendurch waren wir, also als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, irgendwie 7 oder 8 und dann waren es zwischendurch mal so um die 20 und jetzt sind es, boah, so 12, 13, also sowas dazwischen.
Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen und da möchte ich auch nochmal gratulieren. Ihr habt ja für Minute of Islands, da kommen wir wie gesagt später zu, besten Sound gewonnen und als Studio ganz allgemein, bestes Studio. Was macht denn da so eure Studiokultur aus? Also was hat die Jury gesehen, dass ihr so gut macht, dass ihr diesen Preis gewonnen habt?
Na, zum einen ist es, denke ich, auf jeden Fall die Mitarbeit oder quasi Mitgründung dieser Kollektive. Also wir sitzen ja im Saftladen und in Ludwigsburg im Kokolores und da war Fizzbin ja sehr dran beteiligt, also ist auch sehr darauf bedacht, quasi in der Indie-Szene aktiv zu sein und ich denke, das fand die Jury gut und ansonsten finde ich zumindest auch bei Fizzbin einfach eine sehr angenehme und ehrliche Atmosphäre immer und man, ich weiß natürlich nicht, wie weit die Jury das beurteilen kann, aber ich finde auf jeden Fall, sie haben recht, wenn sie das Fizzbin verliehen haben, weil man einfach sehr, sehr ehrlich und sehr gut da auch leben und arbeiten kann, in meinem Empfinden.
Ich glaube, es kommt von der Außenwirkung auf jeden Fall aus darüber und da hat das die Jury wahrscheinlich auch her. Du hast jetzt diese Kollektive schon erwähnt, das Kokolores in Ludwigsburg und den Saftladen, das Saftladen-Kollektiv in Berlin. Kannst du ein bisschen beschreiben, was es genau ist? Ist das einfach nur ein Coworking-Space, wo man sich irgendwie zusammen zum Arbeiten zusammensetzt oder gibt es da viel Austausch? Wie ist da so der Alltag?
Ja, ich bin halt seit 2 Jahren nicht mehr da, dank Covid, aber ich versuche mich zu erinnern. Der Gedanke ist schon, dass es quasi mehr ist als ein Coworking-Space, also wie es eben sagt, ein Kollektiv. Und lustigerweise, als ich angefangen habe bei Fizzbin, gab es auch schon den Saftladen, aber das war der Saftladen 1.0 und der bestand, wie viele Leute waren das? Ich glaube auch so 10 oder so nur. Also da war es noch sehr, sehr klein und da hat man natürlich, man spricht zwischendurch miteinander, man isst natürlich zusammen Mittag, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dann kann man auch mal fragen, ob jemand anders das Problem schon mal hatte. Und wir hatten damals auch noch so, dass man manchmal irgendwas dann zusammen gespielt hat in der Pause oder jemand macht ein VR-Game und dann durfte man da einfach mal die Vive ausprobieren und ja, also es gibt viel Austausch.
Ihr als Studio habt ja letztes Jahr, glaube ich, 3 Spiele nacheinander released, wenn ich mich nicht täusche. Say No More, Lost at Sea und dann natürlich das bereits erwähnte Minute of Islands. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt ja so ein Multi-Project-Studio seid und habt ihr da einfach ganz viele kleine Teams, die alle an eigenen Projekten arbeitet oder arbeiten irgendwie alle an allem? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es waren schon eigentlich Fest-Teams auf den Projekten. Also das größte Team war eigentlich auf Minute of Islands und die Leute sind aber schon auch so ein bisschen hin und her gesprungen. Also die Projekte haben ja auch nicht zeitgleich gestartet, sondern also Minute of Islands lief vor Say No More schon eine Weile. Das heißt, dann sind auch Leute von Minute of Islands zu Say No More gewechselt und kamen dann zwischendurch nochmal rüber, um auszuhelfen, wenn es halt gerade stressig wurde bei Minute of Islands und umgekehrt auch, dass dann Leute zur Unterstützung immer mal so rübergingen. Aber grundsätzlich war das dann, also haben wir schon versucht, das eher zu trennen, weil das natürlich auch ein bisschen anstrengend ist, sehr viel zwischen verschiedenen Projekten zu wechseln. Wir haben ja meistens auch noch Kundenprojekte parallel laufen und da springt man auch immer schon mal hin. Und ja, dann muss man das bei den eigenen nicht unbedingt auch noch so viel machen.
Gab es da einen bestimmten Grund für, warum es dazu gekommen ist? Also habt ihr einfach so viele Ideen gehabt und wolltet die alle umsetzen? Oder ist das einfach, weil ihr gewachsen seid, aber trotzdem noch kleinere, sind ja auch keine kleinen Spiele, aber kleinere Spiele machen möchtet?
Ja, also es war schon, Minute of Islands wäre jetzt, wie gesagt, das war ja das, was zuerst lief, wäre jetzt nicht für alle quasi komplett das gewesen, aber wir sind auch wegen dieser Spiele so ein bisschen gewachsen. Also es gab quasi einfach die Ideen und die Möglichkeit und dann wurde das gemacht. So, also ja, wie gesagt, es war eigentlich einfach die Möglichkeiten, das zu machen, die mehrere Spiele zu machen und dann wurde das eben realisiert.
Du hast jetzt auch gerade schon erwähnt, ihr macht ja zusätzlich, also super viel Arbeit, auch noch Auftragsarbeiten, unter anderem ja für AuftraggeberInnen wie den Kika. Wie kommt ihr da zu euren Kunden und war das schon von immer so geplant? Also habt ihr schon immer das gemacht oder habt ihr irgendwann gesagt, so jetzt wollen wir auch nochmal irgendwie Aufträge übernehmen oder wie hat sich das entwickelt?
Ich kann da nur erzählen, was ich gehört habe, weil also als ich angefangen habe, gab es schon Auftragsarbeiten quasi. Also da gab es die Ele-App, wurde da schon gemacht, Kika-Niti. Den kam dann erst kurz danach. Als FISBIN gegründet wurde, dann haben die natürlich vor allem auch Auftragsarbeiten gemacht, einfach um sich zu finanzieren. Also wie das dann so ist, man hat dann halt die Idee für sein Spiel, aber irgendwo muss halt das Geld herkommen und das kommt dann halt von Kunden so. Und genau, und die zum Beispiel auch die Kikaninchen-App, also es gibt ja dann, es wird ja dann ausgeschrieben, wenn die eine App machen wollen und dann bewirbt man sich da als Studio und macht irgendwie einen Pitch und dann hat man Glück, wenn die einen haben wollen. So, und genau, zum Beispiel die Ele und die Kikaninchen-App, die gibt es halt einfach ja jetzt auch schon recht lang. Da gibt es eben immer wieder Updates. Also das sind so Dauerkunden. Wenn man die dann einmal hat, hat man die.
Kannst du, beziehungsweise darfst du, vielleicht ein bisschen auch was zur Zukunft vom Studio FISBIN erzählen? Macht ihr jetzt noch weiter mit super vielen Projekten weiter? Habt ihr schon ganz viele neue Ideen? Oder wird das nächste ein ganz, ganz großes Spiel? Ihr habt ja auch eine Förderung, glaube ich, bekommen.
Ja, ich glaube, da darf ich noch nicht so viel erzählen. Aber wir werden, glaube ich, jetzt nicht wieder 3 Spiele gleichzeitig machen. Plus Kundenprojekte. Das nicht so viel kann ich sagen. Also es wird sich, denke ich, etwas mehr fokussieren. Ja.
Und plant ihr da dann vielleicht, um von dem Thema ein bisschen wegzukommen, plant ihr dann denn weiter als Studio zu wachsen? Ihr habt ja 2 Standorte und es gibt ja in Deutschland sehr viel Nachwuchs. Gibt es da ein Bedürfnis, um mal größer zu werden und irgendwann nochmal irgendwie so, ich sag mal, von Indie zu Double zu Triple A irgendwie anzuwachsen oder fühlt ihr euch ganz wohl, wie ihr gerade da positioniert seid in der Branche?
Ja, also ich denke, so ein bisschen, dass es mal ein bisschen wächst und wieder ein bisschen kleiner wird und so gibt's ja immer. Es gibt ja auch immer ein bisschen unterschiedlichen Bedarf, aber also es soll schon noch so sein, dass jeder jeden kennt quasi, ne, und man auch mit jedem mal gesprochen hat und dass es eben nicht, man da mit 80 Leuten sitzt und weiß nicht, man sitzt in seinem Kernteam mit 7 Leuten und die anderen sind auch beim Studio, aber man sieht die einmal die Woche kurz irgendwie in einem Meeting und spricht nie miteinander. Das ist nicht das Ziel, zumindest nicht, dass ich wüsste.
Du machst da ein ganz interessantes Thema auf, weil du es ja auch schon vorhin erwähnt hast. Es sind jetzt 2 Jahre Pandemie bald auch rum und man hat irgendwie ganz viel Homeoffice wahrscheinlich zwischendurch gemacht. Ihr seid, hast du glaube ich auch schon gesagt, auch immer noch im Homeoffice. Wie hast du da so die Zeit wahrgenommen und wie hat sich das Studio quasi der ganzen Situation angepasst?
Ich finde, das hat tatsächlich erstaunlich gut geklappt. Also es ging sehr, sehr holter die Polter. Ich weiß das noch, ich war vor 2 Jahren war ich tatsächlich Anfang März, war ich eine Freundin besuchen, habe danach erfahren, dass sie quasi einer der ersten positiven Covid-Fälle war und war dann so, okay, ja, dann bin ich jetzt wohl zu Hause erstmal und ging dann halt einfach am nächsten Tag nicht mehr ins Büro und kam dann auch nicht wieder. Hat das dann einfach geklappt. Ich finde aber, dass das eigentlich gut organisiert wurde. Also es wurde dann viel angeboten, ja, dass Leute einem halt die Rechner nach Hause bringen und es gab auch zwischendurch immer wieder die Möglichkeit, also sobald es Lockerung war, dass man irgendwie, ne, die Hälfte der Leute kann dahin mit halt Desinfizieren und Maske und ne, was da alles die Regeln sind, was sich ja auch dauernd wechselt. Also wir haben auch quasi jede Woche gibt es so eine Art Statusbericht, wie es jetzt ist. Also ich hätte jetzt auch nicht die ganze Zeit quasi zu Hause sein müssen. Es gab ja auch Phasen, wo es besser war, aber mir war das einfach dann irgendwie zu stressig. Ich habe mir einfach gesagt, gut, ich bleibe jetzt hier und ich kann ganz gut von zu Hause arbeiten. Das hätte ich vorher überhaupt nicht gedacht, aber es funktioniert gut und ich glaube auch, dass das bei uns im Studio gut funktioniert hat, weil wir ja schon immer diese 2 Standorte hatten. Also das heißt, mit der Hälfte des Teams hat man eh immer nur über irgendwie Skype und Slack kommuniziert und jetzt hat man das halt noch mit den anderen auch gemacht.
Ich habe eigentlich noch eine Frage zur Corona-Situation, aber jetzt machst du da gerade eigentlich noch ein anderes Thema auf, was ich interessant finde. Wie kam es denn überhaupt zu den 2 Standorten? Weißt du das noch?
Ich glaube, vielleicht hätte ich jetzt einen Mythos in die Welt. Aber ursprünglich, also die Gründer quasi, kam ja damals aus Ludwigsburg, also von der Filmakademie. Und dann sind einfach irgendwann welche von denen nach Berlin gezogen. Und andere nicht. Und dann gab es halt 2 Standorte.
Ja. Sehr einfache Antwort eigentlich. Finde ich sehr gut. Ja, die sind halt dann umgezogen.
Die wollten dann gerne nach Berlin und ja, und jetzt sind die halt an beiden. Und ich glaube auch am Anfang war dann eher ja auch Ludwigsburg so das Hauptding, aber mittlerweile, es gibt halt in Berlin schon immer ein bisschen mehr Andrang als jetzt in Ludwigsburg. Ich glaube, hier wohnen halt mehr Menschen so.
Ist denn die Szene in Ludwigsburg gut vertreten? Also ich glaube, im Coworking-Space da gibt es ja auch andere Indie-Entwickler, aber so generell ist das ja wahrscheinlich eine ganz andere Hausnummer bei Berlin, oder?
Ja, kann sein. Also ich war schon ein paar Mal in Ludwigsburg, aber wenn dann halt immer da in diesem, im Coco und, oder damals gab es ja noch das Cocolores gar nicht, aber dann halt da einfach in dem Büro. Und ich weiß, da gibt es schon immer viel so, also es gibt, wie heißt denn das? Naja, es gab auf jeden Fall, ich war da schon auf so Veranstaltungen, wo dann Leute aus der Szene auch ihre Sachen vorgestellt haben und sich vernetzt haben und so. Also das war dann in Stuttgart vor allem. Und in Karlsruhe gibt es, glaube ich, auch irgendwie sowas. Also ich glaube, im Zweifel muss man halt ein bisschen weiter fahren als in Berlin. Aber letztendlich hatte ich schon das Gefühl, dass es da auch ganz gut was gibt. So. Aber das kann ich wirklich nur so aus meinem privaten, also so von meinem Gefühl her sagen.
Hey, Tristan aus dem Schnitt hier. Mir wurde gesagt, dass die Sophia das Open Stage Games Baden-Württemberg-Event meinte. Das findet abwechselnd in Stuttgart und Karlsruhe statt und der Eintritt ist frei. Deswegen packe ich euch mal einen Link dazu in die Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Ja, jetzt bin ich vom Thema ein bisschen abgekommen, aber das fand ich schon ganz interessant, auch nochmal zu wissen, was da der Gründungsmythos ist.
Ja, ich hoffe, der stimmt, aber sonst ist egal, dann ist der
jetzt so. Vielleicht hast du jetzt einfach aktive Legendenbildung betrieben.
Richtig, ja.
Nee, genau, es ging ja um Corona, das klägliche Thema und da würde mich noch interessieren, also was du erzählst, das deckt sich so sehr mit dem, was man so hört, wenn man mit Leuten von verschiedenen Studios spricht, dass alle das irgendwie ganz gut hinbekommen haben, weil vielleicht auch einfach, weil wir generell als SpielerentwicklerInnen alle schon sehr digital arbeiten und irgendwie über Discord oder Slack mit Kollegen oder Kollaborateuren aus der ganzen Welt remote zu sprechen nichts Neues ist. Aber was ja bei vielen so eine Schwierigkeit ist, ist dieses Zwischenmenschliche, diese Kontaktpflege, die Kollegialität zwischen MitarbeiterInnen. Habt ihr da irgendwelche Spielerabende oder irgendwie digitale Zusammenkochen oder irgendwelche Aktionen gemacht, um euch da so ein bisschen, ja, bei Laune zu halten über die trostlose Lockdown-Zeit?
Also, ja, weshalb ich so seufze. Also, wir haben schon so Sachen gemacht am Anfang, dass wir auch so Meetingräume digitale erstellt haben fürs Kaffee trinken quasi. Also, was ja total wegfällt, wie du schon sagst, ist ja dieses, okay, ich hole mir kurz was zu trinken und dann treffe ich jemanden da an der Kaffeemaschine und ich rede halt 5 Minuten. Mhm. Dafür verabredet man sich ja eigentlich nicht. Und sowas gab es dann schon. Und was wir auch hatten, eine Zeit lang war so, ja, okay, und dann Freitagabend und dann treffen wir uns da in dem Meet und reden. Das fand ich am Anfang ganz cool. Ich muss aber sagen, nach einer Zeit, also ich konnte es dann nicht mehr ertragen. Also auch mit Freunden oder so, ne, diese Skype-Treffen, wo man sich dann alle auf dem Bildschirm, ich fand das irgendwann ganz, ganz schlimm zwischendurch, deswegen war ich dann da nicht so, aber also das gab es durchaus und wie gesagt, auch ich fand diese kurzen Treffen oder man hat sich dann tatsächlich auch, wir haben dann häufiger auch einfach mit 2, 3 Kollegen oder so hat man geschrieben, ey, hast du irgendwie 15 Minuten Zeit, lass mal kurz quatschen oder auskotzen oder so. Also das hat, fand ich wirklich ganz, ganz gut funktioniert und halt so hier in Berlin haben wir uns dann auch manchmal einfach quasi privat abends irgendwo hier im Treptower Park oder so getroffen. Also da draußen durfte man ja dann meistens noch mit Abstand. Ja, aber also man merkt schon ein bisschen den Unterschied. Aber ich finde auch, sobald man sich dann wieder in echt sieht, merkt man die Distanz wieder nicht mehr. Also es ist so wie, man hat ja manchmal auch so Freunde, die man so einmal im Jahr sieht und dann ist es aber gleich wieder so, als hätte man sich irgendwie nie getrennt und so ein bisschen ging es mir bis jetzt auch.
Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, wie es ist für Leute, die halt wirklich in der Pandemie angefangen haben. Mhm. Aber zu einem anderen, vielleicht ein bisschen erfreulicheren Thema zu kommen. Ihr habt ja, wie schon erwähnt, nicht nur einen Preis, sondern direkt 2 gewonnen. Den anderen für besten Sound von Minute of Islands. Für alle ZuhörerInnen, die gepennt haben an der Stelle und noch nicht Bescheid wissen, was ist denn Minute of Islands für ein Spiel?
Jetzt habe ich gerade gepennt. ich dachte, du erzählst jetzt, was das für ein Spiel ist. Ich kann mich zurücklehnen. Okay, also Minute of Islands ist kein Point-and-Click-Adventure, sondern es ist ein, wenn man es unbedingt in eine Schublade stecken möchte, ist es ein narrativer Puzzle-Plattformer, wobei die Puzzle sind jetzt nicht super schwer und das Platforming ist jetzt auch nicht, also es ist kein Mario oder so, ne? Es ist eher dass man sich eben flüssig durch die Gegend bewegt und es ist aber vor allem eben auf die Geschichte fokussiert. Und die Geschichte ist, dass man, ich will sie natürlich nicht das Ende spoilern, aber man befindet sich auf einer Art Inselgruppe und spielt Mo und die Inseln werden geschützt von Riesen, die in den Katakomben dieser Insel quasi sitzen. Und diese Riesen hören dann auf zu kurbeln und dann muss Mo eben aufbrechen und muss quasi die Welt retten. Und genau das ist aber auch so ein bisschen der Twist, weil Mo ist gar nicht mal so sympathisch dabei, weil sie will halt immer alles alleine machen und ist auch der Meinung, sie kann, sie weiß, wie es geht und tut sich so ein bisschen schwer, Hilfe anzunehmen und darum geht's viel.
Sound ist ja etwas, was Games oft leider ein bisschen vernachlässigt wird. Wie wichtig war euch da das Thema? Was bedeutet, guten Sound im Spiel zu haben für euch?
Wenn man die Soundleute fragt, also Grüße an Christian und Thomas, dann sagen die bestimmt, dass es uns nicht wichtig genug war, weil, also Sound ist ja oft, es war uns schon sehr, sehr wichtig, weil es ja, wie gesagt, es geht sehr auch um die Geschichte und um die Gefühle da drin und um das eben und halt die Atmosphäre und da ist Sound natürlich essentiell. Nur, ja, leider ist es auch immer so ein bisschen, dass man den erst so richtig gescheit einbauen kann, wenn eigentlich der Rest schon da ist und dann wird der halt oft so ein bisschen ans Ende gequetscht. So, was war eigentlich die Frage, wie wichtig der uns war? Also sagen wir so, er war uns sehr wichtig, aber hatte natürlich trotzdem so ein bisschen diesen undankbaren Zeitpunkt, am Ende eines Projekts aufzutreten, wo sehr viele Sachen sehr wichtig sind auf einmal.
Die Frage zu dem, wo ihr es platziert habt, so in der Entwicklung, ob ihr das halt direkt von Anfang an ein bisschen mitbedacht habt und schon dran gearbeitet habt oder halt am Ende der Entwicklungszeit im Angriff genommen habt, der hat sich ja so ein bisschen damit erledigt.
Ja, also ich meine, es gab schon es gab schon zu einem früheren Zeitpunkt gab es schon so, ne, so Konzepte und so Sachen. Also es hieß ja, kannst du mal irgendwie Musik machen und können wir schon mal irgendwie überlegen, wie das so klingt und wie das, was das für eine Soundwelt ist. Aber dieses wirkliche Vertonen und alles einbauen, das war relativ, was, also so spät eigentlich gar nicht, aber es war tatsächlich auch nicht so ohne. Wir haben FMOD benutzt, das haben wir auch da das erste Mal benutzt, wenn ich mich, ja doch, Innerworld hatte es auf jeden Fall nicht. Genau, und da kann man ja wahnsinnig viel machen mit irgendwie Parameter verschieben und so weiter. Und dann, ja, Thomas und Christian waren auf jeden Fall sehr engagiert und sehr ambitioniert und haben dann ganz tolle Sachen gemacht und waren, ja, und wenn man darüber läuft, dann muss das umgestellt und hier muss dann der Wert so und so und wenn man hier das erste Mal, aber beim zweiten Mal muss das so und so und ja, dann musste das da alles noch rein und das war halt dann am Ende, weil das ging natürlich erst, wenn auch die Anis da waren und die Level fertig waren und alles.
Ich wollte gerade sagen, es hat ja auch so oftmals einen guten Grund, warum Sound so ein bisschen als letztes reinkommt, weil natürlich alles andere erst stehen muss, damit das Sinn macht. Zumindest so in den meisten Entwicklungszyklen ist das ja so. Aber habt ihr da schon früh dran, also so rein konzeptionell gedacht? Wusstet ihr schon von Anfang an, wie die Welt klingt? Oder war das dann was, die beiden Jungs Christian und Thomas nachher reingebracht haben? Und ich war ganz überrascht, wie sich das jetzt anhört.
Nee, also die haben schon sehr, sehr viele eigene Sachen auch reingebracht, aber der Anjin, also unser Art Director, unser Game Director, da bei dem Spiel, der hatte mit dem Thomas, also Thomas hat die Musik gemacht, hatte mit ihm schon früher mehrmals so hin und her geschickt, also dann auch mal schon so Concept Art und gesagt, so und so soll sich das anfühlen und mach mal dazu Musik. Also das gab es schon. Und auch, dass wir uns, wenn man sich eben so Szenen überlegt hat, wie gesagt, darauf, dass es nicht so sehr mechanisch ist, dieses Spiel, dass man schon auch immer im Hinterkopf hatte, okay, wenn ich jetzt hier reinkomme, das soll halt dann später bedrohlich sein. Und darauf ist dann eben Art und Sound auch ausgelegt und so. Ja, aber viel war dann tatsächlich auch, also als einmal so der Ton gesetzt war quasi, war es auch viel so, ja, okay, hier ist der Bild und dann könnt ihr ja mal spielen und dann sagt mal, wie das, also macht mal Klang. So.
Wir haben den Namen jetzt schon ganz oft gesagt, Christian und Thomas von Soundspore. An die beiden Musiker bzw. Sounddesigner habt ihr ja den Game Sound, ja, ich weiß nicht, sagt man outgesourced an der Stelle? Ihr habt auf jeden Fall mit denen zusammengearbeitet. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Sind die auf euch zugekommen oder haben die schon an einem anderen Projekt mit euch zusammengearbeitet? Wie ist da die Kollaboration entstanden?
Das war das erste Mal, dass wir mit den beiden zusammengearbeitet haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das einfach, dass wir das quasi ausgeschrieben hatten, dass wir halt Leute brauchen, die da Sound machen auf Freelance-Basis. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das irgendwie offiziell ausgeschrieben war oder ob einfach alle auf Twitter geschrieben haben und das in ihre Blasen gepusht haben, aber auf jeden Fall haben die sich damals gemeldet.
Zweiteres ist da ja teilweise echt effektiver als so eine offizielle Ausschreibung.
Ja,
ne?
Ja, total. Also vor allem, wenn, also wie gesagt, natürlich halt so Coco und Saftladen gibt es ja auch die Connections und dann.
Genau, mich würde noch interessieren, und da darfst du ruhig ein bisschen ins Detail gehen, wenn du möchtest, und darfst natürlich auch, wie so die Zusammenarbeit dann funktioniert hat. Aber also, du hast gerade schon gesagt, ihr hattet so ein bisschen schon Austausch vorher, bevor es dann so richtig in die Vollen ging mit der Implementierung des Sounds. Ihr habt FMOD benutzt, aber hast du einfach die Sounddateien mit irgendwie Vorgaben bekommen oder hast du den Sachen irgendwie Anforderungen geschickt? Wir brauchen jetzt hier 5 verschiedene Walk-Sounds und irgendwie Oberflächen-Sounds. Wie sieht das genau aus?
Ja, beides tatsächlich. Also es war zum einen so, dass ich quasi eine Art Asset-Liste erstellt habe. Also in Jira habe ich das gemacht. Das war für alles, also auch für Animationen und ne, also sämtliche Assets, die halt in diesem Spiel landen, unter anderem Sound. Und da hatten die beiden dann auch Zugriff drauf, also vor allem der Christian, weil der hat halt die ganzen Animationsvertonungen und so auch gemacht. Da war das jetzt relevanter als bei der Musik, dass ich das vorgebe quasi. Und Genau, und dann kamen da halt alle Infos dazu, so was ist das, wo befindet sich das in dem Level. Dann haben die halt meistens noch den Bild dazu gehabt, dass sie sich da auch quasi in echt nochmal angucken konnten. Und dann wurde eben, wenn das jetzt ein Sound für eine Animation war, diese Animation wurde dann eben quasi rausgerendert, damit das eben framegenau vertont werden kann. Und dann haben die das F-Mod alles angelegt und ich habe dann so IDs vorgegeben, weil wir hatten auch so ein System, das eben automatisch eine Animation hat quasi eine ID und der Sound dazu hat quasi die gleiche ID mit noch einem Anhang und dann wird das automatisch da abgespielt, sodass man die nicht alle von Hand quasi noch zuweisen muss. Es gab trotzdem natürlich genug Ausnahmen, wo man das dann doch alles machen musste, aber so war der Gedanke. Deswegen war das auch recht wichtig, dass wir halt echt eng zusammenarbeiten. Genau, und dann haben die eben in F-Mod gebastelt und meistens, das waren so ein bisschen so Nachteulen, war es dann, dass ich dann morgens meinen Rechner angemacht habe und dann habe ich in Slack geguckt und dann hatte ich schon immer ganz lange Nachrichten, was da jetzt halt quasi alles neu drin ist und was wie wo getriggert werden soll und was noch nicht klappt und so. Also die haben sehr viel auch immer gleich quasi SoundQA mitgemacht. Und dann gesagt, ja, und hier, und da ist uns noch aufgefallen und so, und hier ist uns noch aufgefallen, da ist noch eine Anni, können wir das auch noch kriegen, weil so, im Hintergrund dreht sich irgendein Rad, das sollte auch noch vertont werden, sowas. Und genau, und dann habe ich das abgearbeitet und dafür war es dann so, also wir hatten so ein Scripting-System quasi, also so Code-Bausteine, ne, wo man dann Sachen machen mit konnte. So irgendwie, ja, spiele Animation, bla, warte 2 Sekunden, fahr die Kamera, 4 Pixel nach links, so ein Gedöns. Und da hatte dann eben ein Dev auch so F-Mod-Bausteine quasi eingebaut. Das heißt, ich konnte dann halt triggern, setz den Parameter auf den oder den Wert oder starte einen Sound oder stoppe einen Sound oder leg den und den Effekt drüber, so Sachen. Und genau, und so ging das dann quasi immer hin und her. Immer wenn was Neues kam, habe ich die Liste erweitert, dann kam wieder Zeug, dann habe ich das eingebaut, dann kam das 5-mal zurück, weil irgendwas noch nicht war, wie es sein sollte. Und umgekehrt war es halt auch so. Sobald irgendwo halt ein Buchstabe falsch rum war in der ID oder so, hat das eben nicht mehr geklappt. Das heißt, ja, haben wir uns sehr viel geschrieben.
Super, danke auf jeden Fall für diesen Insight.
Das war sehr ausführlich.
Mega gut. Ich finde das total spannend und ich glaube, das wird vielen ZuhörerInnen auch so gehen, weil solche Einblicke kriegt man ja ganz selten und wie gesagt, Sound ist sowas, das glaube ich auch, ja, man nicht so präsent hat im Kopf und wie das dann funktioniert und ja, man so selber so ein bisschen seine eigenen Lösungen rausfindet und baut mit so Bausteinen für Scripting. Wenn man sich jetzt selbst ein Bild machen möchte von Minute of Islands, vom wundervollen Sound und Game Design, wo kann man sich das Spiel überall kaufen?
Überall. Ich habe gestern eine Mail bekommen, dass es auf Steam gerade im Angebot ist. Es ist bei GOG, glaube ich, auch. Also gibt es auf jeden Fall auch für die Switch und es gibt es auch für die Xbox und es gibt es auch für die PlayStation. Also man kann es sich aussuchen.
man hat die Wahl, ja. Sehr gut. Und vielleicht direkt in Anschluss dazu, wenn man jetzt auf dem Laufenden bleiben möchte, was Studio Fispin noch in der Zukunft alles so zaubert, wo kann man da auf dem Laufen bleiben, wo verpasst man nichts mehr?
Ich würde mal sagen Twitter von Studio Fispin ist nämlich das Aktivste. Also auch wenn jetzt Stellen ausgeschrieben werden oder so, dann wird das auch immer getwittert. Oder ja, auch wenn neue Spiele angekündigt werden. Alles Twitter.
Sehr gut. Ihr habt kein Newsletter oder sowas, oder?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es einen gibt, aber wenn, dann ist der auf jeden Fall inaktiv. Also den würde okay. Ich nicht empfehlen.
Ja, dann bleibt als letzte Frage eigentlich nur noch. Die stelle ich immer ganz gerne am Ende, weil so ein Preis, glaube ich, etwas ist, wo sich viele darüber freuen und natürlich auch schon neidisch quasi in die Richtung blicken. Was ist denn etwas, was ihr mit euren 10, 11 Jahren in der Spielindustrie an Erfahrung jungen Entwicklerstudios mitgeben wollt?
Nicht aufgeben, würde ich sagen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt seit 2016, ja, als auch über 5 Jahren quasi da und das ist halt, es gibt halt Phasen, wo es stressig ist und dann gibt es halt auch wieder Phasen, wo es nicht stressig ist und wo es besser ist und es ist, ich finde, also es kann frustrierend sein, finde ich, zwischendurch, also, aber es kann auch irgendwie ganz, ganz toll belohnt sein und ich finde, ich habe so das Gefühl, das Wichtigste ist eigentlich, dass man in dem Team gut miteinander umgeht, dass man sich da gut versteht und dass man irgendwie ehrlich ist. Und ich finde, man kann außer über jetzt Spiele, wenn man in so einem Studio ist, einfach auch ganz viel lernen darüber, wie man einfach mit Menschen und Konflikten umgeht und so, weil man eben auch in so stressige Situationen kommt. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Training. Und deswegen, und ich finde, das ist eigentlich auch wirklich der krasseste Skill, den man da irgendwie so mitnimmt. Ja, ehrlich sein, Sachen ansprechen, freundlich bleiben, ruhig bleiben und auch sagen, wenn es einem zu viel wird und darauf vertrauen, dass einem irgendwie Leute helfen. Und wenn man selbst in der Position ist, wo man Leuten helfen kann oder Druck rausnehmen kann, dass man das auch immer gut machen kann. Also halt etwas schwurbelig alles.
Nee, finde ich super. Ich finde, das ist ein super guter Punkt, glaube ich, auch gerade so aus Studioperspektive, dass man eine Umgebung schafft, wo Leute sich trauen, um Hilfe zu fragen. Ich glaube, Das ist was ganz, ganz Wichtiges und zeigt halt auch einfach, dass man bestes Studio ist, wenn Leute nicht Angst haben müssen, irgendwie Fragen zu stellen, hilfsbereit sind. Ich glaube, Das sind ganz gute Kriterien eigentlich.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall nur quasi aus meiner persönlichen Sicht auch sagen. Ich weiß, so die erste Zeit ging es mir schon auch manchmal so, man grummelt dann so ein bisschen über was und denkt so, das ist jetzt blöd, warum sehen die Leute denn nicht, dass ich das und das verdient habe oder das und das blöd ist, dass ich das machen muss. Und ich finde, mit der Zeit lernt man einfach so, dass die Leute können das nicht sehen. Man muss das halt sagen und dann wird das auch meistens total ernst genommen. Und ja, das ist tatsächlich so die beste Entwicklung, finde ich.
Sophia, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. War richtig cool, mit dir zu quatschen. Nochmal Gratulation zu den beiden Preisen. Und ja, eigentlich kann ich nur sagen, alles ist gut für die Zukunft. Auch, dass ihr noch mehr Standorte, noch mehr Coworking Spaces vereinnahmt, gründet.
Ja, mal gucken. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Es war auch sehr schön. Ein sehr schöner Podcast. Ich werde mir noch weitere Folgen von dir anhören.
Sehr gut.
Aber nicht meine.
Das war's mit dieser Folge Play at Work. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Zuhören. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Weitere Infos zum DEP gibt es unter www.deutscherentwicklerpreis.de.